NDR Info. Das Forum. Krasnaja Poljana, übersetzt Rote Lichtung, heißt ein Ort, an dem bei den Olympischen Winterspielen demnächst viele Wettkämpfe stattfinden werden. Genau dieser Ort aber, in den Bergen bei Sotschi, war 1864 der Schauplatz eines großen Dramas. Die Tscherkessen, eines der Völker im westlichen Kaukasus, wurden von den russischen Truppen besiegt und in ihrer Mehrheit aus der Heimat vertrieben. Die Nachfahren der Vertriebenen sehen die Spiele an diesem geschichtsträchtigen Ort denn auch mit gemischten Gefühlen.
Da gibt es einfach ein historisches Trauma, eine historische Erfahrung, die durch das kollektive Gedächtnis bis heute übertragen worden ist. Aber dieses Trauma wurde nie aufgearbeitet. Diese Wunden sind nie verheilt. Auch wenn das 150 Jahre vor meiner Zeit stattgefunden hat. Ich habe dort Vorfahren gehabt, die da gestorben sind. Und für mich bedeutet es einfach auch Ignoranz, wenn jetzt an diesem Ort, wo Gebeine liegen, meiner Vorfahren, Friede, Freude, Eierkuchen symbolisiert wird, Medaillen verteilt werden, das ist für mich sehr schwer zu ertragen.
Sagt Gülay Gün, Kulturwissenschaftlerin mit tscherkessischen Vorfahren. Mit ihr und mit dem Direktor des Hamburger Völkerkundemuseums werden wir in dieser Sendung über die Tscherkessen sprechen. Das Museum zeigt zurzeit eine Ausstellung über dieses fast vergessene Volk. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Zuerst aber geht es um das große historische Thema dieses Jahres, die Erinnerung an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren. In Deutschland sind aus diesem Anlass schon zahlreiche Bücher erschienen, einige wie die von Christopher Clark und Herfried Münkler schafften es sogar bis in die Bestsellerlisten. Auf der politischen Ebene dagegen scheint das große Datum noch kaum angekommen zu sein. Die Kanzlerin hat ein paar Worte zum Gedenkjahr gesagt. Die neue Kulturstaatsministerin Monika Grütters will sich noch mit dem Außenminister über das Thema beraten. Man sortiert sich noch in Berlin, so der Eindruck. Kein Vergleich jedenfalls mit dem, was in Frankreich und Großbritannien schon gedenkpolitisch angelaufen ist. Schauen wir zunächst nach Paris.
Das Jahr 2014 steht in Frankreich ganz im Zeichen des Gedenkens. Gleich drei Elemente verbinden sich zu einem geschichtsträchtigen Gesamttableau. Die Magie der runden Zahlen, der Hang zur Inszenierung der eigenen historischen Größe und die willkommene Gelegenheit für den Staatspräsidenten, in die Rolle des Übervaters der Nation zu schlüpfen. Es wäre despektierlich, von Hollande-Festspielen zu reden, aber der Präsident besitzt ein Gespür dafür, welche Chancen ihm dieses besondere Jahr bietet. François Hollande ist zudem ein profunder Kenner der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Er weiß genau, weshalb der Erste Weltkrieg im kollektiven Bewusstsein der Franzosen eine so viel größere Rolle spielt als bei den Deutschen, warum sie ihn bis heute als den Großen Krieg bezeichnen.
Dans notre histoire française,
in unserer französischen Geschichte nimmt der Große Krieg einen besonderen Platz ein. Er ist die härteste Prüfung, die die französische Bevölkerung in ihrer Gesamtheit erlebt hat. Er hat die französische Gesellschaft tiefgreifend geprägt und verändert. Auf unserem Boden fanden nicht alle, aber die wichtigsten Kriegshandlungen statt. Deshalb zieht dieser Krieg noch immer die Aufmerksamkeit auf sich, auch 100 Jahre danach und obwohl kein Teilnehmer mehr am Leben ist.
Et alors que tous les survivants ont disparu, une attention.
Die ehemaligen Schlachtfelder und Schützengräben prägen noch heute die Landschaft entlang der Somme oder rund um Verdun. Frankreich mobilisierte zur Verteidigung jeden fünften Bürger. 8 Millionen Soldaten, 1,5 Millionen Gefallene, Hunderttausende von Kriegsversehrten, die bis an ihr Lebensende gezeichnet blieben. Dazu kam die Einbindung der Zivilisten, zumeist der Frauen, die hinter der Front dafür sorgten, dass die Fabriken weiterliefen und der Alltag irgendwie funktionierte. Für Frankreich war der Erste Weltkrieg, der totale Krieg.
Souvenir de la Grande Guerre, il est présent.
Die Erinnerung an den Großen Krieg ist gegenwärtig in jedem Dorf, in jeder Stadt. Denn es gibt in Frankreich keine Kommune, in der kein Denkmal für die Toten errichtet worden wäre. Denn es gibt in Frankreich keine Kommune, in der es keine Opfer gab im Ersten Weltkrieg.
De la Première Guerre mondiale.
Das Gedenken steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Aussöhnung. Alle 72 Staaten, die an diesem Krieg teilgenommen haben, sind eingeladen zur Militärparade am 14. Juli auf den Champs-Élysées. Am 3. August erinnern die Präsidenten Hollande und Gauck gemeinsam an die deutsche Kriegserklärung. Im November wird ein internationales Memorial eingeweiht in Notre-Dame-de-Lorette. Allein dort sind 600.000 Soldaten gefallen. Ihre Namen werden eingraviert in alphabetischer Reihenfolge, ohne ihre Nationalität zu kennzeichnen. 100 Jahre danach gibt es nur noch Opfer aus aller Welt. Und zugleich geht es darum, die Franzosen mit sich selbst zu versöhnen. Das Land befindet sich in einer Identitätskrise. Aus Furcht vor der Zukunft suchen viele Zuflucht in der vermeintlich heilen Vergangenheit. Auch diese Sehnsucht prägt das Gedenken im Jahr 2014, analysiert der Historiker Stéphane Audouin-Rousseau, der wohl beste französische Kenner des Ersten Weltkriegs. Ich glaube, es gibt Wehmut. Es gibt eine Wehmut, die sich nicht auszudrücken vermag, die aber zu spüren ist in dem, was man, in Anführungsstrichen, das perfekte Frankreich nennen könnte. Dieses Frankreich, das man sich vorstellt als vollkommen geeint ab 1914 in der Verteidigung des Landes. An diesen nationalen Zusammenhalt hat Präsident Hollande mehrfach erinnert in den vergangenen Wochen. Ihn zu verkörpern und wiederherzustellen, betrachtet er als seine eigentliche Aufgabe in diesem Jahr des Gedenkens.
Andreas Czeska über die französischen Pläne in diesem Gedenkjahr an den Ersten Weltkrieg. Der britische Blick auf diesen Krieg ist naturgemäß ein anderer, allein schon, weil die großen Schlachten zwischen 1914 und 1918 nicht im eigenen Land stattfanden, sondern vor allem in Belgien und Frankreich. Dennoch verbinden auch die Briten mit dem Ersten Weltkrieg furchtbare Verluste und zugleich einen großen Sieg. Auch hier ist das Gedenken Chefsache, der Premierminister selbst hat sich von Beginn an eingeschaltet.
Unser Ehrgeiz ist eine wahrhaft nationale Serie von Gedenkveranstaltungen, die den Geist unserer Nation in allen Ecken des Landes repräsentieren. Insgesamt werden über 50 Millionen Pfund für diese Gedenkfeiern bereitstehen. Unsere Pflicht hierbei ist klar, die zu ehren, die gedient haben, uns an die zu erinnern, die starben, und sicherzustellen, dass die Lehren aus dem Krieg für immer im Gedächtnis bleiben.
So umriss Premier David Cameron schon im vergangenen Herbst die Pläne für die Gedenkfeiern zum Beginn des Ersten Weltkrieges. Die Briten nennen ihn immer noch The Great War, den großen Krieg. Freundschaftliche Fußballspiele zum Beispiel sollen an den berühmten Waffenstillstand zu Weihnachten 1914 erinnern, als die Soldaten die Gewehre niederlegten und miteinander kickten. Schon im November brachte ein belgisches Schiff Erde von den Schlachtfeldern Flanderns nach London. Sie war von Schulkindern in Säcke gefüllt worden, um den Grundstock für einen Gedenkgarten zu bilden. Theateraufführungen sind geplant, im Sommer eine große Ausstellung im Imperial War Museum in London und mit Lives of the First World War ein digitales Denkmal für die rund 8 Millionen Toten aus den Commonwealth-Ländern. Das Ganze solle irgendwie so großartig werden wie vor 2 Jahren die Feiern zum Thronjubiläum der Queen, hatte der Premier noch hinzugefügt, was bei den Sensibleren unter den hiesigen Kommentatoren zu einem kollektiven Aufstöhnen führte. Falscher Tonfall, fand zum Beispiel BBC-Journalist und Autor Jeremy Paxman. Und er erklärt, warum im Bewusstsein seiner Landsleute der Erste Weltkrieg als bestimmendes historisches Ereignis des 20. Jahrhunderts gesehen wird.
Ich glaube, er hat das Land grundlegend verändert. Dieser Krieg hat uns von einer viktorianischen in eine erkennbar moderne Gesellschaft verwandelt. Nichts war danach mehr so wie zuvor. Es ist ein riesiger Umbruch. Der massive Verlust an Leben, die Tatsache, dass dieses Land vor dem Krieg eine sehr andere Sicht von seinem Platz in der Welt hatte.
Großbritannien war die Weltmacht, die ein Viertel der globalen Bevölkerung beherrschte, unumstritten in der Fülle seiner Macht und seines politischen Anspruchs auf diese Vorrangrolle. All das begann sich nach 1918 zu ändern und wenige Jahrzehnte später waren das Empire und die alte Sozialordnung auch nach innen zerbrochen. Neben der geplanten Reihe von mehr oder minder pädagogischen, künstlerischen oder politischen Veranstaltungen aber schwappte eine Riesenwelle von Veröffentlichungen in die Buchläden. Paxman selbst präsentiert eine Serie über den Krieg und seine Folgen in der BBC und hat sie zu einem Buch verarbeitet, das bekannte und unbekannte Anekdoten aus dem Leben britischer Soldaten und ihrer Familien zusammenfasst. Er gehört zum Beispiel zu den Kritikern des behaupteten deutschen Desinteresses an den Gedenkfeiern.
There's a different kind of amnesiac approach in Germany.
Es gibt eine Art Gedächtnisverlust an diesem Punkt in Deutschland. Verschiedene britische Zeitungen, die Times und die Daily Mail, kritisierten das noch einmal zum Jahreswechsel. Man habe sich in Berlin getroffen, um sich über die Teilnahme von Deutschland abzustimmen. So werden ungenannte Whitehall-Vertreter zitiert, sei aber dort auf unangemessene Zögerlichkeit gestoßen. Gewinner nach Buchauflage ist dabei Max Hastings mit Die Katastrophe, Europa zieht in den Krieg 1914, eine monumentale Zusammenfassung der Ereignisse, in der der prominente Geschichtswissenschaftler uneingeschränkt zu dem Ergebnis kommt.
Ich komme zu der Schlussfolgerung, dass die Deutschen in erster Linie verantwortlich sind. Deutschland war 1914 ein ziemlich scheußliches Land. Was immer man über die anderen westlichen Mächte sagen mag, sie waren echte Demokratien, ganz anders als Deutschland. Wenn Deutschland gewonnen hätte, hätte uns das sehr, sehr leid getan.
Hastings gehört auch zu denen, die britische Regierung auffordern, sich bei der Schuldfrage 100 Jahre nach dem Beginn des Ersten Weltkrieges nicht zurückzuhalten. Sein Werk scheint die Debatte über den Krieg auf britischer Seite weitgehend zu dominieren. Eine Art Sensation aber verursachte hier der Cambridge-Historiker Christopher Clark mit seiner Analyse, wonach alle Länder Europas gleichermaßen für diese Katastrophe des Ersten Weltkrieges verantwortlich waren und wie die Schlafwandler hineinstolperten. Die Briten jedoch neigten dazu, ihre eigene Rolle zu glorifizieren, sagt er.
In Großbritannien manchmal betrachtet ja die Geschichte mit einer gewissen Selbstgefälligkeit. Es wird immer wieder die These vertreten, die Briten haben immer die gerechte Kriege gefochten, also sind immer aus gutem Grunde im Namen der Menschenrechte und so weiter so in Kriege gezogen. Und neulich wurde sogar behauptet von Max Hastings, es gibt keinen moralischen Unterschied zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. In beiden Fällen wären die Briten gegen einen gemeinen, übermächtigen, menschenrechtsverachtenden Feind ins Feld gezogen.
Kein Wunder, dass Clark damit hier auf wenig Begeisterung stößt. Was aber sollten die kriegsteilnehmenden Länder tun? Das Gedenken an die Toten, diese Generation, die da von ihren Politikern verraten worden seien, müsse unbedingt stattfinden, aber...
Das war eine europäische Krise, das war ein europäischer Krieg und es war ein europäisches Desaster. Und dieses Krieges sollte man europäisch gedenken.
Don't let's be beastly to the Germans, now our victory is ultimately won.
Der ironische Song von Noel Coward, Lasst uns nicht gemein sein zu den Deutschen, stammt zwar aus dem Zweiten Weltkrieg, trifft aber eine gewisse britische Gemütslage ganz gut. Soll man die alten Feinde von früher aus gegebenem Anlass noch einmal wie welche behandeln oder lieber als die Freunde, die sie heute sind? Gedenkpolitik ist ein Minenfeld, nicht nur für Historiker.
Wohl wahr, da werden wir in diesem Jahr vielleicht noch manche Überraschung erleben. Soweit der Bericht von Barbara Wesel aus London. An dieser Stelle noch ein Hinweis, nach wie vor läuft im Internet eine Umfrage, die gemeinsam von Radio France, der ARD und anderen europäischen Rundfunksendern veranstaltet wird. Und diese Umfrage hat ebenfalls mit dem Ersten Weltkrieg zu tun. Damals, 1914, zogen ja Millionen Menschen mehr oder weniger begeistert in den Krieg. Und in der Umfrage geht es jetzt, ein Jahrhundert danach, um die Frage, welche Werte für uns heute wichtig sind. Und ob es überhaupt irgendetwas gibt, wofür wir unter Umständen unser Leben einsetzen würden. Wenn Sie sich das mal anschauen oder mitmachen möchten, finden Sie den Zugang auf unserer Internetseite unter ndr.de/info. Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Wer kennt noch die Tscherkessen? Die Tschetschenen, ja, von denen hat man schon gehört im Zusammenhang mit blutigen Auseinandersetzungen im Kaukasus. Die Tscherkessen aber, die am westlichen Rand des Gebirges lebten, zum Schwarzen Meer hin, sind fast vergessen. Vor 150 Jahren wurde ihr Gebiet von Russland erobert, die Tscherkessen wurden besiegt und vertrieben, und dies genau in der Gegend, in der im Februar die Olympischen Winterspiele stattfinden werden. Sotschi war ihre Hauptstadt. Im Grunde waren die Tscherkessen schon seit der Antike ein geradezu legendäres Volk. Die besten Reiter der Welt, hieß es, seien dort zu finden und besonders schöne und selbstbewusste Frauen. Noch vor 100 Jahren gehörten die Tscherkessen auch hier in Deutschland zum festen Programm der sogenannten Völkerschauen. Und heute? Immerhin zum ersten Mal zeigt jetzt das Hamburger Völkerkundemuseum eine Ausstellung über dieses Volk. Ich habe den Direktor des Museums, Wolf Köpke, gefragt, warum die Tscherkessen heute so vergessen sind.
Ich denke, das hat was mit der Abschottung durch den Eisernen Vorhang zu tun. Dass man einfach überhaupt nicht mehr gewusst hat, was ist in der Sowjetunion los. Nach 1945 1924 oder so hat man überhaupt eigentlich nichts mehr gewusst und nach dem Zweiten Weltkrieg sowieso nicht mehr. Und ich glaube, da ist die Kenntnis von diesen und auch anderen Völkern einfach verloren gegangen.
Und man muss sagen, in Russland selbst leben auch nicht mehr viele Tscherkessen.
Es sind vielleicht 800.000 heute, 800.000 bis 900.000, aber die sind da, wo sie wohnen, schon sehr präsent.
Trotzdem muss man sagen, das ist ja immer schwierig, solche Bevölkerungszahlen zu schätzen. Man muss sagen, dass trotzdem, glaube ich, etwa 8 von 10 oder 9 von 10 Tscherkessen oder tscherkessischstämmigen Menschen im Ausland, im Exil leben, wenn man so will.
Ja, das ist richtig. Die sind ja vor genau 150 Jahren ganz massiv vertrieben worden, soweit sie nicht umgebracht wurden. Und das hat zur Folge, dass erheblich mehr Tscherkessen im Ausland wohnen als im Stammgebiet.
Wo vor allem leben die?
Sind natürlich ins ganze Osmanische Reich, sprich heutige Türkei, Jordanien, Syrien, Israel geflohen. Und dann, es gab auch welche auf dem Balkan, also was auch zum Osmanischen Reich gehörte. Und dann sind natürlich auch welche nach USA, nach Australien, wo es 10.000 gibt, nach Deutschland, Frankreich, Belgien und so weiter.
Eine Mitarbeiterin Ihrer Ausstellung, Herr Köpke, ist Frau Gün, die selbst eine tscherkessische Abstammung hat. Wo sind Sie aufgewachsen?
Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ich bin hier zur Schule gegangen. Ich habe einige Zeit in der Türkei verbracht, aber größtenteils komme ich aus Deutschland sozusagen.
Einige Zeit in der Türkei verbracht, kann man sagen, Sie sind sozusagen türkisch-tscherkessischer Abstammung?
Ich würde sagen, ich bin Deutsche aus der Türkei, tscherkessischer Herkunft.
Und was wissen Sie darüber, wann Ihre Vorfahren und unter welchen Umständen vielleicht Ihre Vorfahren aus Ihrer alten Heimat Tscherkessien vertrieben wurden?
Also ich weiß einiges darüber. Ich kann nicht sagen, dass wir 100%, also die Familie weiß nicht zu 100%, wie und wann genau die Vertreibung stattgefunden hat meiner Familie. Und das ist auch nur für einen Teil rekonstruierbar gewesen. Wir haben allerdings Dokumente mütterlicherseits, die eben bezeugen, wann aus Russland meine Vorfahren ausgewandert sind, sozusagen. Wir wissen allerdings nicht, wann sie ins Osmanische Reich eingewandert sind und wie sie dann an den Ort gekommen sind, wo sie dann gesiedelt haben.
Können Sie die Sprache noch ansatzweise?
Ansatzweise, ja. Also ich bin auch dabei, das zu lernen, wieder zu lernen. Ich kann einfache Gespräche führen und das finde ich sehr wichtig und hoffe, dass ich das noch weiter verbessern kann.
Wissen Sie als Nachgeborene noch etwas über die Kultur der Tscherkessen oder ist davon noch etwas lebendig, auch bei denen, die nicht mehr in der alten Heimat leben?
Ja, von der alten Kultur ist eigentlich sehr viel lebendig. Die wird uns doch durch die Eltern, durch Verwandte, durch die Gemeinschaft, wird die uns schon beigebracht und weitergetragen. Die lebe ich auch, soweit es geht. Trotzdem muss man allerdings sagen, dass sehr vieles von der Kultur auf der Strecke geblieben ist, auf gut Deutsch gesagt, weil die Kultur eine ist, die Naturverbundenheit fordert. Und das Stadtleben, die Urbanisierung wirkt dem sehr entgegen. Das heißt, es ist für uns heute sehr, sehr schwer, die Kultur angemessen weiterzutragen.
Aber es gibt keine Gruppen oder keine größeren Gruppen jedenfalls, die sagen würden, irgendwie möchten wir nach 150 Jahren mittelfristig doch wieder in die alte Heimat zurück.
Das ist tatsächlich ein Wunsch, den fast jeder Tscherkesse und fast jede Tscherkessin in sich trägt. Das ist ein Traum vieler Tscherkessen. Einige haben das auch geschafft, wieder zurückzugehen. Der Kaukasus gilt immer noch als Heimat und auch als empfundene Heimat und emotionale Heimat. Und für viele bedeutet eigentlich die Rückkehr oder erträumte Rückkehr die Identitätsgrundlage.
Tatsächlich, das ist eine Art Fernziel, das die Menschen in ihrem Leben haben oder für ihre Kinder vielleicht.
Ja, definitiv. Es gibt auch Bewegungen, die versuchen, die Rückkehr sozusagen voranzutreiben und finanziell zu unterstützen.
Und wünscht man sich dann so eine Art Teilautonomie innerhalb Russlands? Es ist ja nun russisch besetzt sozusagen, was aus dem imperialen Anspruch der Zaren herausgewachsen ist, hat ja die Zeiten überdauert. 70 Jahre Sowjetunion und sonst was, Putin, Russland, es wird ja daran festgehalten, dass es russisches Gebiet ist. Erhofft man sich eine Teilselbstständigkeit oder sogar eine Abspaltung?
Das ist eine brisante politische Frage. Ich glaube, ganz genau und direkt kann man sie nicht beantworten. Es gibt den Wunsch, mit der tscherkessischen Identität im Heimatland leben zu können. Welche Form das dann hat, ob es eine Teilautonomie ist, eine komplette Abspaltung oder eben integriert in die Russische Föderation, das ist eine, würde ich sagen, eher zweitrangige Frage. Es geht vor allem um die persönliche Freiheit als Tscherkesse im Heimatgebiet.
Zurück zu Ihnen, Herr Professor Köpke. Bei einem anderen Kaukasusvolk, den Tschetschenen, gibt es ja auch sehr militante Kräfte, antirussische Kräfte. Gibt es das bei den Tscherkessen nicht?
Das werden wir natürlich immer gefragt. Das ist auch ein Problem der Tscherkessen, dass sie leicht mit den Tschetschenen, die ethnisch ja was ganz anderes sind, in einen Topf geschmissen werden. Also beides sind ja sozusagen Heldenvölker. Also beide Kulturen haben unglaublich großartig gegen die Russen gekämpft, haben sich also ihr Land da sehr abringen lassen. Die Tscherkessen haben 100 Jahre lang gekämpft. Die Tschetschenen haben immer sozusagen mit dem Kopf durch die Wand gekämpft. Wenn die Russen kamen, standen sie, haben bis zu ihrem letzten Hund gekämpft, sind alle umgekommen. Die Tscherkessen haben immer aufgepasst und sind, wenn sie in der Unterzahl waren, sind sie einfach abgehauen. Also es waren sehr kluge Helden, ne? Und sie sind auch heute so, dass sie immer abwägen, wie sie ihre Ellenbogenfreiheit kriegen. Sie haben natürlich einen Standpunkt gegenüber den Russen und der ist nicht so besonders freundlich, aber sie wissen auch, dass sie damit irgendwie leben müssen und sind, ich habe es jetzt gerade im November erlebt, wie sehr sie ganz subtil es schaffen, sich eine Ellenbogenfreiheit zu erkämpfen. Sie sind einfach sehr geschickt.
Wie waren denn die Reaktionen dort, als Sie dieses Thema aufgegriffen haben?
Die Leute waren sehr, sehr angetan, weil sie wissen, sie brauchen Verbündete. Und das Problem ist ja, dass es eine No-Sochi-Bewegung gibt, die auch von sehr, sehr vielen Tscherkessen unterstützt wird, ob nun offen oder insgeheim. Also fast alle Leute, und sei es hinter vorgehaltener Hand, sagen, das ist richtig, dass man da protestiert. Ne? Auch wenn manche etwas konzilianter sind. Aber sie wissen, sie brauchen einfach Aufmerksamkeit. Insgesamt, wer sind die Tscherkessen?
Ja, aber jetzt sprechen Sie von der tscherkessischen Bevölkerung. Die offiziellen Stellen sind ja nun weit weniger offen für dieses Thema.
Das war das Erstaunliche. Wir hatten ja einen Termin mit dem stellvertretenden russischen Premierminister, Kosak, wie wir bezeichnenderweise Dmitri Nikolajewitsch Kosak, wie er heißt. Der hat den Tscherkessen ein Friedensangebot gemacht. Also da war ich auch dabei. Das war schon ein historischer Moment. Putin und die ganze Regierung wollen ja ihre Angriffsflächen etwas mindern und die Tscherkessen sind schon eine Flanke, die sie sichern wollen. Sie kommen den Tscherkessen sehr entgegen jetzt, so für die russischen Verhältnisse. Es gibt seit vorletztem Jahr Kriegerdenkmäler, die an die vertriebenen Tscherkessen erinnern und so. Das hat es vorher nicht gegeben.
Das heißt, Sie würden sagen, das darf man zunächst mal schon ernst nehmen, dass es da eine gewachsene Sensibilität für dieses Problem gibt.
So kann man es formulieren. Ob es nur eine gewachsene Sympathie für die Tscherkessen ist, das kann man erst beurteilen, wenn es was nach den Spielen ist. Das muss man mit aller Vorsicht immer sehen. Aber Sie wissen, die Tscherkessen haben einen gewissen, ziemlichen Einfluss durch diese große Diaspora. Und die Tscherkessen schaffen es schon, sich Gehör zu verschaffen im positiven Sinn. Also sie geraten eben nicht so sehr in diese Negativschlagzeilen. Man kann sie nicht unter Terroristen verbuchen, also muss man sie ernst nehmen. Man kann sie nicht abqualifizieren. Und das spielen die Tscherkessen eben sehr geschickt.
Wäre ein denkbares Modell, in Sotschi so zu verfahren, etwa wie es damals im Jahr 2000 in Sydney war, wo man ja die Kultur der australischen Ureinwohner, der Aboriginals, zumindest symbolisch einbezogen hat, oder 10 Jahre später Vancouver, die ersten Amerikaner, die wir Indianer nennen, die da auch in gewisser Weise bei den Spielen präsent waren. Ging es so etwas auch mit den Tscherkessen?
Das hoffen wir, das haben wir den Russen auch nahegelegt, wir haben ja auch mit denen gesprochen. Das ist natürlich das große Modell, der Konflikt war in Vancouver und in Sydney genau gleich, da haben Sie vollkommen recht. Es darf sich natürlich nicht nur mit Folklore im Vorfeld erschöpfen. Ne? Also man muss gucken, ob die Russen auch imstande sind, das ganz symbolisch, symbolkräftig zu machen, dass also wirklich der tscherkessische Fahnenträger dahin geht. Also der stellvertretende Premier hat das schon anerkannt und gesagt, ja, das war euer Land. Also das war schon ein großer Schritt, den er da getan hat, auch vor laufenden Kameras. Also das hatte schon was Ernstes an sich.
Eine gewisse Hoffnung also auf Anerkennung eines großen historischen Unrechts, dort wo schon bald Olympische Spiele stattfinden werden. Soweit die Kulturwissenschaftlerin Gülay Gün und der Direktor des Hamburger Völkerkundemuseums Wulf Köpke. Die Ausstellung dort mit dem Titel »Die Tscherkessen vom Kaukasus in alle Welt verweht«, diese Ausstellung läuft noch bis Ende Mai. Und übrigens, aus einer tscherkessischen Familie, die in die Welt verweht wurde, stammt auch der Grünen-Politiker Cem Özdemir. Er versucht, auf der politischen Ebene ein Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen. Unsere Mütter, unsere Väter. Das war der schlichte Titel des Fernseh-Dreiteilers, der im vorigen Jahr in Deutschland ein Riesenerfolg war. Die Kritiken im Ausland fallen unterschiedlich aus. In den USA läuft das Drama über fünf junge Deutsche im Zweiten Weltkrieg jetzt gerade in den Kinos an. Erste Kritiken sind ziemlich scharf. Die deutschen Gräuel, so heißt es da unter anderem, würden zwar nicht verschwiegen, letztlich aber biete das Filmdrama 5 Stunden Selbstmitleid, 5 Stunden Einfühlung in die damalige deutsche Jugend, die so Schlimmes durchmachen musste. Nach wie vor gibt es auch Kritik aus Polen, vor allem weil in dem Film die Rolle der polnischen Heimatarmee, also der Partisanen gegen die deutsche Besatzung, schief dargestellt werde. In diesem Zusammenhang läuft sogar ein gerichtliches Verfahren. Aus Warschau berichtet Henrik Jarczyk.
Anfangs, da wurde über den ZDF-Dreiteiler rein virtuell diskutiert. Denn gesehen hatte in Polen die Produktion kaum jemand, als sie in Deutschland ausgestrahlt wurde. Die Aufregung war dennoch nicht zu verachten. Skandale vom Hörensagen entwickeln nun mal ihre eigene Dynamik. Kritisiert wurden in erster Linie Szenen, in denen polnische Untergrundkämpfer als fanatische Antisemiten dargestellt werden. Eine perfide Unterstellung, meint einer der ehemaligen Partisanen, Tadeusz Filipowski. Wir betrachten den Film als historische Fälschung. Denn wenn mir jemand sagt, dass es in der Heimatarmee Antisemiten gab, sage ich ja, es gab sie. Aber wenn mir jemand sagt, dass die Heimatarmee insgesamt antisemitisch war, da muss ich protestieren. Damit sich jeder in Polen selbst ein Bild machen kann, beschloss das polnische öffentliche Fernsehen, den Film zu zeigen. Die Reaktionen reichten von purem Entsetzen bis hin zur Gleichgültigkeit. Vor allem junge Menschen verstanden die Aufregung kaum. Ihr Argument, es sei doch schließlich nur ein Film und damit auch ein Stück Fiktion. 2 ehemaligen Partisanen gehen die im Film aufgestellten Behauptungen indes viel zu weit. Sie haben deshalb im Bezirksgericht von Krakau Klage eingereicht. Der Film »Unsere Mütter, unsere Väter«, so ihre Begründung, würde die Ehre der polnischen Untergrundarmee auf unzulässige Weise verletzen. Erstens fordern wir eine Wiedergutmachung in Höhe von 50.000 Zloty und zweitens eine öffentliche Entschuldigung für die Beleidigung der Heimatarmee. Maciej Świrski war während des Zweiten Weltkrieges Soldat der Heimatarmee. Er fühlt sich persönlich beleidigt. Deshalb, sagt Świrski, versuche er gerichtlich zu erreichen, dass der Ruf der ehemaligen Heimatarmee nicht auch noch in Zukunft verunglimpft werde. Seine Vorstellung, vor weiterer Ausstrahlung der ZDF-Serie soll in Zukunft darauf hingewiesen werden, dass es sich hier um eine unzulässige Unterstellung handelt. Rechtsanwältin Monika Brzozowska ist sich der schwierigen Forderung ihres Mandanten durchaus bewusst. Unseren Informationen nach ist die Produktion an 60 Länder weltweit verkauft worden. Überall soll nun dem Film eine Entschuldigung vorangestellt werden. Das ist unsere Hauptforderung. Außerdem wollen wir, dass aus dem Film alle Abzeichen beseitigt werden, die einen Zusammenhang mit der Heimatarmee herstellen. Verärgert sind einige in Polen zudem, weil der Film trotz massiver Kritik in Deutschland als herausragendes Werk prämiert wurde. Ein Affront, meint Piotr Legutko vom Verband polnischer Journalisten. Wir können nicht wortlos akzeptieren, dass die Deutschen allmählich ihre historische Verantwortung relativieren. Jede Nation hat das Recht, ihre eigene historische Politik zu betreiben, aber sie darf sich nicht der Lüge und des Anschwärzens anderer Nationen bedienen. Genau damit haben wir es aber in der Fernsehserie zu tun. Anfang Februar, schätzt Rechtsanwältin Josowska, dürfte der Prozess in Krakau starten. Sie hofft natürlich auf ein Urteil im Sinne ihres Mandanten. Ganz sicher ist es allerdings nicht.
Unmut in Polen, zumindest bei manchen in Polen, über den ZDF-Dreiteiler Unsere Mütter, Unsere Väter. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.